bist du?
Was meinst du? Ich bin...
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Ja, das sind wir, eure ganz persönliche Eine Stunde Film. Mir gegenüber die liebreizende Frau. Ich meine, gut, wie heißt du denn jetzt? Heißt du jetzt Krasinski? Heißt du jetzt Blunt? Heißt du Blansinski? Oder wird's ein Doppelname nach der Adoption?
Also ich glaube, Blansinski-Wollner klingt doch ganz ausgezeichnet, denn natürlich, mein großes erklärtes Ziel im Leben ist ja, mich irgendwie in die Familie Krasinski-Blunt einschleichen zu können. Und nachdem ich mit Frau Blunt vor ein paar Wochen pullern war, habe ich jetzt immerhin schon mal mit John Krasinski ein bisschen Smalltalk über Zoom betrieben. Also ich bin, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
Den hast du getroffen, in dessen Filmen man eigentlich ja immer sofort von giganto-insektenartigen Aliens in Stücke gerissen wird, sobald man auch nur einen Mucks von sich gibt. In seinem neuen Film ist das aber ganz anders.
Ja, in seinem neuen Film If oder IF, imaginäre Freunde oder imaginary friends, braucht man, also wenn man mein Gemüt hat, nach ungefähr 30 Sekunden das erste Mal ein Taschentuch, aber das ist ein anderes Thema und er nimmt uns mit in das Reich der Fantasie, du ahnst es, von imaginären Freunden.
Da freuen wir uns sehr drauf, schauen wir rein in diesen halb real und halb Animationsfilm und freuen uns natürlich auch auf Herrn Blunt, auf den Gatten von Emily.
Oder Papa, wie ich jetzt immer sage.
Und gehen dann aber auch noch einen Kinosaal weiter in Die Kuh ist ein Tier. Habe ich mir angeguckt, startet auch diese Woche.
Ja, außerdem haben wir diese Woche eine echte Flut an Serien. Ich habe mir nämlich auch noch die Serien Ripley, Borders und Die Zweiflers angeguckt. Keine Angst, nicht immer bis ganz zum Ende, weil dann säße ich jetzt nicht hier, sondern wahrscheinlich immer noch vorm Fernseher.
Du musst den Urlaub schon sehr vermissen, oder?
Bitte was?
Wenn du dich so vergräbst hinter Bildschirm und gleich mal hier drei Serien wegbingst, naja,
über Bridgerton darf ich noch gar nicht reden, ne?
So, das wäre Nummer 4. Das machen wir nächste Woche. Da ist nämlich wieder eine dieser berühmten Sperrfristen drauf. Aber das machen wir dann, wie gesagt, in der kommenden Woche. Für diese Woche würde ich noch Midsommernacht oben drauf packen. Das ist eine kleine norwegische Miniserie, die ich mir angeguckt habe und die ich wirklich ganz verliebt bin. Aber mal schön ain't nern anern, wie das bei uns auf dem Dorf immer hieß.
Ain't na was?
Ain't nern anern. Eins nach dem anderen.
Wo kommst du bitte her?
Ostwestfalen.
Ich hab's geahnt.
Wir gehen ins Kino zusammen mit Kalle, Michel und all den anderen.
Dass du mich verwirrst, ist nicht neu. Wie du mich heute verwirrst dagegen schon, von wem sprichst du?
Von meinen imaginären Freunden.
Also bei Kalle dachte ich ja erst, du meinst meinen Sohn. Warum ist mein Sohn jetzt dein imaginärer Freund? Also egal, du hattest gleich mehrere, das erklärt einiges. Ich hatte ja leider nie einen. Ich habe immer nur Angst gehabt, dass ein Vampir unter meinem Bett liegt.
Vielleicht der kleine Vampir.
Möglicherweise.
Das wäre dann auch einer meiner imaginären Freunde.
Das schreit ein bisschen nach Aufklärung.
Also, bei mir war es, als ich ein kleiner Bub war, waren es keine klassischen imaginären Freunde, die ich wirklich irgendwo gesehen und mit denen ich dann geredet hätte. So kleinkindliches, magisches Denken. Und so beneide ich sehr, als, ich weiß nicht, psychologisch betrachtet, im Alter von 5 oder 6 verliert man das irgendwann, dann ist das wohl angeblich auch nicht mehr möglich, aber bis dahin, dieses kleinkindliche magische Denken, die sind ja wirklich in der Lage, so imaginäre Freunde auch zu sehen.
Ich weiß sehr gut, wovon du redest.
So, ich beneide das.
Ich sage nur Pferd.
Ja, exakt. Weil so hatte ich das nicht, aber ich habe ja, wie du weißt, große Teile meiner Kindheit und Jugend am Theater verbracht.
In Ostwestfalen?
Richtig, auf einer großen Freilichtbühne dort und habe da jede Saison verschiedenste Rollen gespielt. Zum Beispiel Kalle Blomqvist, Michel aus Lönneberger, der kleine Vampir und viele andere.
Langsam geht mir ein Licht auf. Ich dachte jetzt gerade eben, du hattest einfach die Gesamtausgabe von Astrid Lindgren zu Hause am Bett liegen.
Nee. Und wenn ich dann sozusagen als Kind nicht mehr weiter wusste, zum Beispiel wie ich was machen oder wie ich irgendwie ein Problem lösen sollte.
Eins, was mit Sprache zusammenhängt,
zum Beispiel. Gott sei Dank mache ich beruflich nichts mit Reden. Wenn ich also als Kind nicht wusste, wie ich ein Problem lösen sollte, dann bin ich oft in diese Figuren geschlüpft, die ich am Theater gespielt habe und habe dann die Dinge, bei denen ich Probleme hatte, so gelöst, wie ich dachte, dass die das machen würden. Also Ich war, könnte man auch sagen, quasi meine eigenen imaginären Freunde oder alter Egos oder wie auch immer. Und das hat mir zum Beispiel als Kind geholfen.
Da kennt man sich so lange und lernt immer noch was über den anderen dazu. Hast du das mal therapeutisch aufgearbeitet?
Nicht nur das. Ja, aber es war sicherlich auch ein Teil davon. Richtige imaginäre Freunde, also die, die man dann tatsächlich sieht.
Nicht hat,
aber sie trotzdem sieht. Die gibt's ab heute im Kino und dabei meinen wir ausnahmsweise eben mal nicht die bereits angesprochenen Aliens, die in A Quiet Place einigermaßen ruppig auf Geräusche reagieren. Die beiden Filme, mit denen Regisseur und Hauptdarsteller John Krasinski bekannt wurde oder noch bekannter wurde.
Als Regisseur bekannt wurde.
Als Regisseur
Wir kannten
bekannt,
ihn vorher natürlich ja, alle als Jim aus The Office.
Ich wollte gerade sagen, mit The Office ist wahrscheinlich die Schauspielrolle, mit der er wirklich berühmt geworden ist. Aber seine beiden Regiearbeiten waren die beiden A Quiet Place Filme. Jetzt hat er einen neuen Film am Start, der heißt eben If, imaginäre Freunde, du hast den getroffen, Anna, und den Film schon gesehen. Also nach Horror, Schocker, jetzt Familienunterhaltung. Was ist da passiert im Hause Blansinski?
Im Hause Blansinski ist einiges passiert. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, weil darüber habe ich natürlich mit ihm im Interview gesprochen. Das erzählt er viel schöner, als ich es jetzt könnte. Aber ich muss zugeben, ich war natürlich ein bisschen starstruck im Interview, weil ich sehe mich irgendwie als Teil dieser Familie. John Krasinski, Emily Blunt.
Aber ich soll was psychologisch aufarbeiten.
Ja, okay, ich schweife ab. Was tatsächlich, also imaginäre Freunde, If, das sieht vom Poster her aus wie so ein 0815 Kinderfilm. Ist es aber überhaupt nicht. Also lasst euch davon bitte nicht abstrecken. Es wirkt, wenn man sich den Trailer anguckt, auch ein bisschen wie das inoffizielle Sequel zu Alles steht Kopf. Da haben wir natürlich im Sommer Alles steht Kopf 2. Aber das hier ist wirklich fantasievoll. Das ist leidenschaftlich und auch ein bisschen skurril. Denn es geht natürlich über kindliche Vorstellungskraft und imaginäre Freunde. Und ich muss zugeben, mich hat der Film in den ersten 30 Sekunden gehabt. Denn ich bin ja nah am Wasser gebaut. Und es ist ein bisschen wie bei Disney, ja, in den ersten 5 Minuten stirbt die Mutter, natürlich. Die Mutter von Bea, das ist die weibliche Hauptfigur, und sie stirbt natürlich an Krebs, und das sehen wir an so Collagen. Und da kann man dann so erahnen, sie kann das alles nur verpacken, weil sie einen imaginären Freund hat, den wir da aber noch nicht kennenlernen. Denn dann gibt es einen kleinen Zeitsprung aus dem traumatisierten Kleinkind von einst, ist eine schüchterne Pubertierende geworden, deren Schicksal sich zu wiederholen scheint. Diesmal ist der Vater schwer erkrankt, der von John Krasinski selbst gespielt wird mit der nötigen Portion Galgenhumor. Und Bea kommt zur Großmutter. Da wurde sie schon mal geparkt, als die Mutter gestorben ist. Und da trifft sie auf den etwas geheimnisvollen.
Das ist aber auch bitter, ne, wenn du immer dann zur Oma musst.
Wenn jemand stirbt.
Wenn eins deiner Elternteile stirbt.
Ja, dann hast du deine Oma zweimal gesehen im Notfall, ne? Also dieser Nachbar, dieser schlagfertige Nachbar Cal, der wird von Ryan Reynolds gespielt. Und mit dem taucht sie dann tatsächlich in das Reich der imaginären Freunde auf. Und einer davon ist Blue, ein großes, lilafarbenes Fellknäuel.
Wer bist du?
Was meinst du? Ich bin Blue.
Du bist aber nicht blau.
Oh, ja, naja, er war farbenblind, deshalb.
Wer denn?
Na, mein Kind. Weißt du nicht mehr?
Was?
Ach, um Himmels Willen, Blue. Natürlich weiß sie es nicht mehr. Sie denkt, du willst sie fressen.
Ja, man verliert halt eben irgendwann diese magische Vorstellungskraft, ne? Und Blue, Lila, das passt alles nicht zusammen. Aber Bea trifft eben auf diese imaginären Freunde, noch nicht mal von ihr selbst, sondern von anderen Kindern. Und ihre große Aufgabe ist es jetzt, zusammen mit dem Nachbarn Cal, die wieder zusammenzuführen. Also die imaginären Freunde und die mittlerweile erwachsenen Kinder. Weil man hat ja doch auch als Erwachsener manchmal vielleicht noch das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Und was läge da näher, wenn du jetzt mit Kalle, Michel und dem kleinen Vampir zusammen am Tisch sitzen würdest.
So. Du hast das ja eben schon angedeutet, dass das eben kein reiner Kinderfilm ist. Erklär mal ein bisschen, warum.
Es ist ein Film, der einfach die kindliche Fantasie beflügelt, egal wie alt man ist. Also ich habe mich auch total angesprochen gefühlt, obwohl ich ja nie einen imaginären Freund hätte. Mittlerweile bereue ich das so ein bisschen. Und es sind, finde ich, so die Details, die If so viel Herz geben. Du hast es eben schon angesprochen, ne? Es ist halb animiert, halb natürlich echt. Also John Krasinski, Ryan Reynolds, Fiona Shaw, Kaylee Fleming, das sind alles echte Menschen. Aber die Ifs, die sind natürlich animiert. Ne? Blue ist dieses lilafarbene Fellknäuel, gesprochen von Steve Carell. Es gibt ein Einhorn, gesprochen von Emily Blunt. Es gibt eine Sonnenblume, es gibt eine Banane, es gibt eine Tänzerin, einen Astronaut, gesprochen von George Clooney. Es gibt einen Alligator, das ist Maya Rudolph. Es gibt einen menschlichen Schmetterling, es gibt einen Marshmallow, es gibt einen Eiswürfel. Rate bitte, von wem der Eiswürfel gesprochen wird.
Von Ice Cube?
Nein, das wäre auch ein bisschen lustig. Es ist Bradley Cooper. Es ist tatsächlich, also wenn man sich diese ganzen Namen mal anhört, ne, es ist ein Film, der Spaß macht. Aber wenn man, wie ich, nah am Wasser gebaut ist, auch ganz schön ans Eingemachte geht. Und ich finde einfach, was ich mitgenommen habe aus diesem Film, und jetzt würde ich gerne meine eigene Kindheit noch mal erleben, dass halt wirklich jeder ein If haben sollte, egal wie alt man ist. Und ich fand das einfach so schön. Also weil der Film auch so, der war so nostalgisch, einfach so, ich habe überlegt, ich wäre gerne selber Kind oder Jugendlich und hätte diesen Film gesehen, weil er einfach, also der hat bei mir total was getriggert, was ich nie hatte.
Vielleicht, dass man sich dann selber wünscht, so als Kind gewesen sein zu dürfen, dass man
also
halt,
nicht das mit den toten Eltern.
Nein, das nicht, aber dass man das halt mit so einem imaginären Freund wirklich mal auch selbst erlebt hätte. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wie zum Teufel ist Emily Blunt an diese Sprechrolle gekommen?
Das weiß ich. Ich glaube, sie hat sich hochgeschlafen. In dem Fall kann man es nicht anders sagen. Sie wird sich hochgeschlafen
ganz
haben.
Genau das so. Ich wollte gut, dass du es gesagt hast. Mir steht es nicht zu, aber absolut mein Point. Mit ihm hast du gezoomt, also dem ihr beim Hochschlafen behilflichen Ehegatten, und nicht nur mit ihm, sondern an seiner Seite war eben auch Kayleigh Fleming, also seine Filmtochter. Die kannte ich bisher vor allem aus The Walking Dead. Wie war es mit den beiden zusammen?
Also ich habe gedacht, wenn das jetzt hier schon mein Adoptionsantragsversuch ist, dann mache ich mich direkt nackig und sage natürlich, ich habe Rotz und Wasser geheult und habe mich natürlich auch erstmal bei ihm bedankt, dass er, Stichwort sterbende Mütter, direkt mit der Tür ins Haus fällt in der Geschichte.
This is Anna doing National Public Radio based in Berlin in Germany. Good to see you.
Good to see you too.
And thanks for making me cry after 5 seconds.
Thank you.
I don't know why, but I cried immediately. John, I already know the answer, but I want to hear it from you. After A Quiet Place, where you made me cry in a different way, what drove you to tell the story of IF?
It's first of all, thank you. That's so nice of you to say. It's funny, like an emotional reaction like that is so genuine that it's such an honor to get that from people. So thank you very, very much. I wanted to do something. I had always had this idea to do something with imaginary friends. And I always wanted to do something for my kids, but I couldn't think of what exactly to do. And I was watching them have such an unbelievable experience. I would stand in the doorway and watch my girls, whether it was a tea party, a dance party, or doing voices together. It was fun and it was so joyful, but it was so authentic. They were genuinely somewhere else. They were not in our living room. And I said to Emily, that would be amazing to do a movie about that. And then when the pandemic hit, I realized they started imagining a lot less. They were doing a lot fewer imaginary games and they were starting to ask a lot of questions about the world. And one of the biggest questions was, are we gonna be okay? And I said, that's it. I have to write this movie right now because they need to know not about a world that they don't know about, but a world that they created. That world that is all that joy and all that love and all that imagination, they created and exists forever. And you can always go back. So when you're having a bad day or you're worried about the world, you can return to that really happy place. And that's why I wanted to make the movie for them. And so I think that unlocked my inner child, that through the process, I found myself getting more and more emotionally attached to the movie. And I guarantee this will be the most personal movie I ever do because it just means so very much to me. And I will say the scariest part of the movie was when I came up with that idea that it wouldn't just be a fun movie for kids, that it would also have an emotional component to it. How do you find a girl who can deliver all that? And that was my biggest fear. And when she walked into the office, the second she walked into the office, I knew it was her. And she hadn't even opened her mouth yet. And it's who I envisioned in my head. And then when she started talking and she started doing these scenes, I mean this in the best way. She wasn't acting. She was brave enough to live through these scenarios. And she wasn't doing tricks that she had learned. She just read a scene that meant something to her and showed me what it meant to her, and it was beautiful. And I got to say, I think the entire movie works because of her.
I talked to Emily 2 weeks ago when she was in Berlin for The Fall Guy, and she mentioned that your kids aren't allowed to watch your films.
This one they can.
This one is maybe the first one where they can. But what did they think you're doing for a living?
I think they thought I was an accountant. I think they thought Mary Poppins married an accountant, and she's a very sweet person for marrying a guy that goes and I don't know what they thought I did. But this was the first time they ever got to experience what it is I do. And I brought them in from the very beginning. So they saw, you know, these little drawings. I told them about the movie. I pitched them the idea of it. I showed them my drawings. As soon as Kaylee was cast, they met Kaylee. And I say the truth is, in my house, there's only two people they're excited to have visit, which is Santa and Kaylee.
Oh, that's an honor for you, Kaylee, isn't it?
Exactly.
That's like my brain is melting.
But have they seen the finished movie by now?
No, they're going to see it in 4 days. I've never been more scared about a review in my life. I've never been more scared.
So they're pretty harsh critics.
I don't know. I hope they're very generous critics, but because they've never seen anything of mine, I don't know. They could be very harsh. Who knows? No, it's one of those things where it's all that matters to me is truly was what she thought about the movie and what my kids think about the movie.
What do you think do the imaginary friends stand for in general?
You answer it.
I think imaginary friends, it's funny. When I sat down to write the script, I had the impulse to really find out if there was a true narrative about imaginary friends. So I started doing research on child psychology. And the stuff that I read said that a lot of kids invent imaginary friends as projections of what it is that they need. So for instance, if you're being bullied at school, you would invent a big if, not only to protect you, but maybe to give you a hug. Or if you're going through a divorce or something like that, they'll have aspects of your parents in there and things like that. So I think imaginary friends for me is they really are the version of you that you love most and trust most and want to be around the most.
Kenny, did you have an imaginary friend when you were younger?
No, I didn't. Oh, I want one. I wish I could time travel and go back in time and have an if.
You can have one right now.
I can.
You can.
I can. You're right.
Tonight, just sit down, think about it, and let someone visit you.
I know I said if I had an if, it would be a pink dolphin, and it would be glittery, and it would have a unicorn horn and a mermaid tail. And it would probably have like Converse on with like a cupcake in its hand or something. I don't know. That's too much.
You just take the word wood out and all of a sudden you have an imaginary friend that's a dolphin, it's glittery and has a mermaid tail.
Right. Right. He's right. You want to tell him about yours? I love the story.
I had an imaginary friend when I was growing up and his name was Sam Brace because my brother had braces. And at the time I thought that was the coolest. I would later find out the braces are not the coolest. They hurt a lot. But for a minute there, I was walking to the video store to get movies and I would just go with Sam all the time and we would reenact those movies. So we were in action movies, buddy comedies. We were in a horror movie, even though I didn't know what a horror movie was. So we ran away from werewolves because I thought that was a safe de facto villain to run away from. And it was, we got through some hard stuff. Me and Sam, we got through a lot of intense, movie experiences together.
When did he left you?
To be really honest, I was just talking to a friend that, and I said, wait a minute, maybe Sam directed this movie. Maybe I had absolutely nothing to do with this movie. And he jumped out and did this because it really does feel like a part of me that I was tapping into that I hadn't been around in a long time. So now I know from the movie that he never left, that they never leave, that they're standing right there next to you and you're just waiting they're waiting for you to turn around.
You did literally everything on this movie. You wrote it, you produced it, you directed it, and you also starred in it. Which is the most fun? Which part?
That's a really good question. I think for me, directing is definitely the hardest of all of them, but it's also the most rewarding because you get to see two things. One, you get to see your vision come to life, which is so incredibly powerful, but you see it come to life through other people's eyes. And so I think that for me, the most special part of this experience was watching her take on this role, but also watching her inspire every single crew member in the room. I think that we get to be kids for a life, for our living. And yet when you do any job, you can sometimes become content with it and complacent. And I watched that everybody watched Kaylee have so much fun on this set that I watched the entire crew go home and have a rejuvenated energy to making movies, all because of her.
How important is it to keep your inner child as an adult?
I think it's the most important. And I think whatever that means, I think it doesn't necessarily mean that you have to break out crayons and draw at dinner. I think it means not being so hard on yourself, because if you envision yourself as a child, you wouldn't be that hard on a kid. You know what I mean? And that kid is still trying to survive the world themselves as well. And so when you're having a hard day, when you didn't get that thing at work, when you didn't get that moment in your relationship that you wanted, it's okay. That there's a version of you that needs to know that everything's going to be okay, rather than, I think as adults, we're taught that we should just be able to get through everything and don't think about any of the bad stuff, just move forward. And I think in order to move forward, you got to bring that kid with you.
When you take all the voice cast, the film is sort of a family affair. Was it easier to just get to all your contacts from your shortlist, or how did this happen?
Well, if I still used a Rolodex, I would have just been going through that, but I don't have one anymore. I got every single person that I wanted to do those parts, and I never thought that would be the case. Even from things like scheduling, you know, not only was it the fastest yes I've ever gotten from every actor I've ever offered, but everyone was genuinely moved by the movie. So yes, they were doing me a favor, which I can never repay them for, but they also were very inspired by the movie and the idea of the movie. And a lot of them wrote back and said, it's just nice to be putting something good into the world. And so that was really moving, that they came on for all the right reasons.
My son is 3.5 years old and he doesn't have an imaginary friend yet. He has an imaginary biography, which is even weirder. He always says when we talk about things, he wasn't there. He said, I did the same when I was a doctor of mouse back in Sweden. He's been to Sweden a couple of times, but when you ask him, it really is as he lived 300 years ago and treated animals.
By the way, he probably did. And then if he didn't, this is a great story. But the other thing is, like, that's what I meant about the specificity. This isn't a joke to your son. And when I watch my girls imagine, they're not joking. That's a very real scenario and a narrative that they have, which I think is, that's the most beautiful thing. First of all, your kid sounds like a genius. And I need to meet him. And also I know who will be my doctor going forward. That's amazing. That's amazing to hear.
Yeah, we'll show him the film as soon as he is surpassed the Paw Patrol era. Exactly.
Paw Patrol first. Paw Patrol first.
Thank you. It was great talking to you.
Thank you. Thank you.
Bye.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Also wir können das nochmal zusammenfassen. If lohnt sich, selbst wenn ihr keine Kinder habt, die eine imaginäre Biografie mit sich herumtragen oder imaginäre Freunde haben. Ihr könnt da reingehen ab Donnerstag im Kino, mal einfach vielleicht auch ein bisschen Goodness für die geplagte Seele dieser Zeit.
Glaubst du denn jetzt, dass sie mich adoptieren würden?
Also ich denke, deine Chancen stehen wirklich sehr, sehr gut. Den Rest müssen wir abwarten, Anna.
Okay. So. Sie war stets bemüht.
Wenn ihr drin wart in If, dann könnt ihr diese Woche auch noch einen Saal weitergehen, falls ihr Bock habt, euch mal mit einigermaßen Sarkasmus im Gepäck auf eine moralische Krimireise zu begeben.
Ich selbst kaufe nur Bio. Wenn das Tier vorher ein gutes Leben hatte, dann darf man es doch hinterher auch essen, oder?
Ja, mach ich auch, ne? Du hast hier Die Kuh ist ein Tier angeguckt, von If zur Kuh, also Kuh hier einfach tatsächlich nur als Buchstabe geschrieben, startet auch diese Woche und ich bin bis auf das Bio ziemlich ahnungslos, klär mich bitte auf.
Es ist das Langfilm-Regiedebüt von Tobias Schönenberg und eine, ja, ich würde mal sagen, Gesellschaftsernährungssatire. Ist so ein bisschen auf Mockumentary gemacht, aber also wirklich nur ein bisschen. Man merkt halt schon von vornherein, dass hier eine Mockumentary geschauspielt wird, und zwar bei der Lösung eines Kriminalfalls.
Was ist nun geschehen?
Dem Chef des örtlichen Schlachthofs in einer deutschen Kleinstadt wurden aus seinem eigenen Betrieb Schlachtabfälle, blutige, matschige Schlachtabfälle vor die Haustür seiner Villa gekippt, zusammen mit einer unmissverständlichen Drohung in Richtung Tierquälerei in seinem Betrieb. Zwei Polizeibeamte, also so der ältere Kollege plus die jüngere Kollegin, übernehmen und müssen natürlich jetzt unterschiedlichste Menschen befragen. AnwohnerInnen, die rund um halt dieses willenhafte Anwesen leben, als auch natürlich MitarbeiterInnen des Betriebs. Da wird dann sehr schnell die Satire am ernsten Thema Schlachtvieh deutlich. Tobias Schönenberg lässt alle beteiligten Figuren auf die jeweils radikale Haltung der Gegenseite prallen. Also hier mal als Beispiel: Der Stecher im Schlachthof trifft auf die Anliegen von Tierschützern.
Wir wissen alles besser, haben von nichts eine Ahnung und wissen es trotzdem besser. Das kommt von den Medien. Ja, die schnappen was auf. Bolzenschuss, Elektrozange, ist der so brutal, ne? Mit Gondeln runter ins CO2, das ist schlimm, ja? Da ersticken die.
Ja, 5 Euro Achtung ins Phrasenschwein. Da wird aber schon ordentlich rumgefloskelt, oder?
Ja, ich fand das auch erst befremdlich, weil ich dachte, okay, wenn das jetzt alles so bleibt, dann ist das so eine Plattitüdensammlung. Aber es geht wirklich von der reinen Floskel immer tiefer in eins der eigentlich größten Probleme unserer Zeit heute, nämlich extrem viel Meinung haben bei gleichzeitig extrem wenig Ahnung.
Wenn man Glück hat, geht's schnell. Ja, klar läuft nicht immer alles so halal ab, wie man das gerne möchte, aber diese ganze Aufregung da drumherum, da kann ich mich auch vor irgendeinem Pommesladen hinstellen und sagen, ich demonstriere, weil das Ketchup ist alle. Ich sag immer leben und leben lassen, oder?
Also leben und leben lassen von einem Metzger zu hören, das ist schon natürlich dann einigermaßen zynisch, aber es trifft natürlich auch genau den Nerv einer Gesellschaft, die sich gerne mal von Headlines, von Clickbaiting oder auch gelebtem Trumpismus beeinflussen lässt, so nach dem Motto, stelle einfach eine Behauptung auf und verkauf sie als die Wahrheit.
Wo führt das hier alles hin?
Am Ende zur einigermaßen unerwarteten Lösung dieses Kriminalfalls. Bis dahin kommt aber auch wirklich alles auf den Tisch, was man für oder gegen eine fleischhaltige Ernährung so vorbringen kann. Immer wieder gespickt mit wirklich absurdem Amtsdeutsch für etwas, was am Ende eben leider zumindest in den allermeisten Fällen nichts anderes ist als die systematische industrielle Ausbeutung von Tieren, die dann als Billigwurst in Supermarktregalen landen.
Also konkret kann ich mich daran erinnern, dass ich die Zahlen fürs Misch- und Ausgleichsbecken geprüft habe. Und dann habe ich mir noch die Gebläsestation vom Belebungsbecken angesehen. Und dann habe ich mir noch die Pumpleistung angesehen vom Rücklaufschlammpumpbecken und vom Überschussschlammpumpenwerk. Und das läuft auch alles einwandfrei.
Das läuft doch alles einwandfrei. Und unten drunter steht als Motivation für Filmemacher Tobias: Ein Tierschutzgesetz in Deutschland, an dem sich in den vergangenen 50 Jahren nicht wirklich so wahnsinnig viel getan oder verändert hat und ja, wo man auch diesen satirisch-ironischen Film hier mal wieder als Anlass nehmen könnte, das einfach grundsätzlich vielleicht zu überdenken.
Nun kommt die Gretchenfrage, auch bei Tieren. Ist das ein Film, für den ich ins Kino gehen muss?
Das ist hier eine sehr berechtigte Frage und eigentlich müsste ich jetzt sagen, nein. Also mir hat die Umsetzung des Themas schon sehr gefallen, weil es mich aber auch triggert, das Thema selbst, und ich weiß durch viel Recherche, wie viel auch Wahrheit sich hinter der Satire hier verbirgt. Wer das Thema an sich und die Filmcrew unterstützen will, der sucht sich ein kleines Kino, in dem der jetzt läuft. Ansonsten merkt ihr euch die Kuh, also mit Kuh geschrieben hier, die Kuh ist ein Tier, merkt ihr euch bitte vor, wenn er dann gestreamt wird. Denn sehenswert fand ich diese kleine Story mit also ganz wenig Budget und unbekannten, aber teils wirklich richtig guten Darstellenden auf jeden Fall.
Die Kuh ist ein Tier, entweder ab Donnerstag im ausgesuchten Kino oder eurer Wahl oder dann später im Stream. Und jetzt switchen wir um auf die kleine Leinwand.
Denn wir müssen reden. Frau Wollner, wir müssen reden. Ja. Über eine Serie, über die gerade viele reden, also nicht nur wir zwei beiden jetzt, sondern schon auch noch andere außer uns. Nichts anderes als ein Wunder hat Regielegende Paul Schrader, heißt der eigentlich Schrader oder Schrader?
Schrader.
Ja, hat Regielegende Paul Schrader eine Serie bezeichnet, die jetzt seit ein paar Wochen auf Netflix läuft und über die viele sagen, sie sei eben nicht nur ein Wunder, sondern auch absolut sehenswert. Dabei ist es ein Stoff, der schon mehrfach den Weg auf die große Kinoleinwand gefunden hat. Eine Romanverfilmung nach einer Vorlage von Patricia Highsmith, nämlich der talentierte Mr. Ripley. Alain Delon hat den schon gespielt, Matt Damon wissen wir natürlich. Jetzt ist Andrew Scott in diese Fußstapfen getreten. Serienadaption oder Umsetzung des Stoffes heißt auch einfach nur noch Ripley und wird von der Kritik hoch gefeiert. Ob wir uns da anschließen, sehen wir gleich. Anna, ich habe mich bisher einigermaßen drum gedrückt, reinzugucken, vielleicht auch, weil ich ein bisschen Angst hatte. Du hast damit angefangen. Kannst du in Paul Schraders Loblied da jetzt mit einstimmen?
Kann ich. Wir können dieses Gespräch an dieser Stelle auch einfach beenden. Ich sage einfach nur Andrew Scott. Punkt.
Oh, nächstes Thema.
Nächstes Thema. Worüber reden wir? Nein. Also es ist tatsächlich sowas wie die Must-See-Serie des Frühjahrs, auch wenn ich schon einige Stimmen gehört habe, die so gar nichts damit anfangen konnten. Und so ein bisschen im Unterton höre ich auch raus, dass du da ohne, hast du was gesehen?
Nee, bisher wirklich noch nicht.
Nee. Ohne was gesehen zu haben, mit einfällst, weil ich könnte mir vorstellen, viele haben auch noch auch aus deiner und meiner Generation, ich mache hier extra eine Unterscheidung.
Ja, das ist schon, es wäre nicht weiter aufgefallen, wenn du da jetzt nicht noch.
Die Verfilmung mit Matt Damon und Jude Law und Gwyneth Paltrow vor Augen haben, die war ja vor allem bunt, die war so ein bisschen erotisch aufgeladen, da gab es schöne Sonnenuntergänge an der Amalfi-Küste und mit Jude Law, Matt Damon und Gwyneth Paltrow auch schöne Menschen.
Weißt du überhaupt nicht, was du dagegen hast?
Und Ripley in dieser 2024er Variante ist so ganz anders, also nicht nur vom Cast, ich sage nochmal Andrew Scott, sondern auch von der Machart und die hat so ein bisschen in sich.
Bevor wir jetzt ausgiebig über Andrew Scott reden, lass uns doch vielleicht nochmal kurz einen Blick auf die Handlung werfen, auch wenn der Stoff von Patricia Highsmith natürlich ein Klassiker ist, aber nochmal kurz, worum geht's?
Ja, du hast natürlich neben deiner Astrid Lindgren-Sammlung die Patricia Highsmith-Gesamtausgabe stehen.
Natürlich.
Die Serie geht in der ersten Folge in New York los, relativ ranzig, relativ rund. Da hält der Trickbetrüger Ripley sich mit einfachen Jobs über Wasser, das Fälschen von Schecks zum Beispiel mal mehr oder weniger erfolgreich, bis er von einem reichen Unternehmer einen Auftrag bekommt, nämlich dessen arbeitsunwilligen Sohn in Italien aufzuspüren.
Ich will offen zu Ihnen sein, Tom. Sie sind der erste von Richards Freunden, der mir überhaupt zuhören will.
Und was kann ich tun?
Was machen Sie beruflich, Tom?
Versicherungen.
Ach ja? Dafür gibt es immer Bedarf. Verkauf?
Buchhaltung.
Ich vermute, Sie haben demnächst keinen Urlaub. Oder können Sie sich freistellen lassen?
Sie meinen, um hinzufahren?
Um mit ihm zu reden, von Angesicht zu Angesicht. Natürlich übernehme ich sämtliche Kosten neben einer Bezahlung. Das versteht sich von selbst.
So, also Kost und Logis scheint gesichert zu sein.
Scheint gesichert zu sein, würde ich auch erstmal nicht nein sagen. Ne? Italien ist ein schönes Land, gibt leckeres Essen und er findet ihn auch schnell, diesen verlorenen Sohn, baut eine Freundschaft zu ihm auf, fängt aber auch an, ihn zu imitieren. Also lange Rede, kurzer Sinn, er ermordet ihn, nimmt seine Identität an und flieht durch Italien.
Wir haben es schon angesprochen, Alain Delon hat Ripley verkörpert, Matt Damon auch und jetzt eben, wie heißt er nochmal?
Andrew Scott.
Andrew Scott, ja. Ein eher ja, unbekannter Schauspieler in Anführungszeichen, zumindest bei den Massen, immer noch nicht so ein Hollywood-A-Lister. Was bringt er jetzt für Ripley mit?
Andrew Scott. Also ich gebe zu, ich habe ähnlich wie eine John Krasinski-Leidenschaft auch eine Andrew Scott-Leidenschaft. Ich habe ihn natürlich, ich verehre ihn als Priester in Fleabag. Du, glaube ich, eher durch Moriarty in den Sherlock-Holmes-Verfilmungen mit Benedict Cumberbatch und Anfang des Jahres in dem wunderbaren Liebesfilm All of Us Strangers, den es mittlerweile übrigens bei Disney Plus gibt. Und bitte, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an. Spielt auch Paul Mescal mit. Aber ich schweife ab, ich hab's heute mit den Männern.
Und neben Paul Mescal nochmal wer?
Andrew Scott.
Andrew Scott.
Und der hat als Ripley wirklich so ein bisschen was Mysteriöses, Undurchschaubares. Ne? Der legt den jetzt nicht als Bösewicht an, sondern als Antihelden. Auch wenn es natürlich moralisch ein bisschen verwerflich ist, was er da tut, hab ich doch mit ihm mitgefiebert. Ob ihm die Flucht jetzt gelingt, inwiefern die Taten auffliegen. Und Scott, der spielt das mit Stil, mit so einer aufgesetzten italienischen Grandesse. Und ich finde ja, also Schauspieler sind ja eh so eine Art Hochstapler und Trickbetrüger. Und Scott ist hier wirklich ein Meister seines Fachs.
Wie heißt er nochmal mit Vornamen?
Andrew?
Andrew Scott, alles klar. Die Serie ist, und das würde man vielleicht am ehesten noch von der Version mit Alain Delon erwarten, in Schwarz-Weiß gedreht. Dabei ist jetzt quasi die neueste Umsetzung die einzige, die dieses Format bietet. Das ist vielleicht der größte visuelle Unterschied erstmal zu den anderen Verfilmungen. Ist das ein Konzept jetzt, das auch ästhetisch aufgeht?
Ja, die haben tatsächlich sogar in Farbe gedreht und nachträglich das Ganze in Schwarz-Weiß umgewandelt und dadurch sind die Kontraste nochmal was ganz anderes, als hätten die sofort auf Schwarz-Weiß gedreht und das wirkt tatsächlich teilweise wie so ein Film noir aus den 40er Jahren und gerade die Amalfi-Küste, wer schon mal da war, hast du es neulich bei deinem Trip bis dahin geschafft? Nee, nicht ganz, ne?
Nicht oder? Ganz. Also, wir sind größtenteils in der Lombardei geblieben.
Wo auch immer das ist, ja.
Ähnlich bunt.
Ähnlich bunt. Hier ist diese Reduktion auf Schwarz-Weiß natürlich dann ganz, ganz anders. Also es gibt ganz lange Einstellungen und das sieht wahnsinnig gut aus. Also da sind Setpieces dabei und Ausstattungsstücke, die würde ich gerne mitnehmen in meine viel zu volle Wohnung. Das Ganze ist kühl gehalten, reduziert, sehr, sehr ästhetisch und Paul Schrader hat es mit seiner Lobeshymne eigentlich auf den Punkt gebracht. Der hat nämlich gesagt, großartige Kameraarbeit mit statischen Tableaus, mit minimalen Schwenks, ein halbes Dutzend Kamerafahrten in den 8 Folgen, extreme Nahaufnahmen und die Bilder sind teilweise wie ein Gemälde komponiert. Es ist nicht nur irgendeine Serie, die dem Netflix-Algorithmus folgt, wie wir das ja so oft mittlerweile haben. Jo. Das ist wirklich große Kunst, also Tom, jetzt hätte ich fast Kalle gesagt. Kalle Michel, der kleine Vampir. So. Da sind wir wieder bei deinen. Siehst du, deine imaginären Freunde sitzen hier mit am Tisch?
Immer alle da. Und wenn ich mal einen brauche, dann zack, ja, schlüpfe ich da rein.
Also, ihr könnt zu viert heute Abend einen Videoabend machen. Also, Videoabend. Wie heißt das? Filmabend, Serienabend.
Einen VHS-Kassettenabend.
Ein VHS-Kassettenabend. Ja. Guckt einfach Ripley.
Ich bin schon froh, dass ich kein Video 1000 mehr habe. Oder wie hieß der Vorgänger von VHS? Hieß das Video 1000? Video?
Da war ich noch nicht auf der Welt. Ich habe gerade versucht, einen Walkman zu organisieren. Ist auch nicht so einfach.
Scheiße. So richtig mit Kassette?
Richtig mit Kassette.
Zwei Batterien reinmachen hinten und dann.
Ach. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute noch zu Hause kaputte Walkmans rumliegen haben. Dummerweise sind sie alle kaputt.
Was halt kaputt ist das Stichwort. Mit einem kaputten hätte ich dir wahrscheinlich auch noch helfen können.
Ich habe jetzt fünf kaputte Walkman weggeschmissen.
Ach du Scheiße. Was wolltest du mit dem einen, der noch funktioniert?
Benjamin Blümchen-Kassetten hören.
Ah, okay.
Also nicht
next,
ich.
Next mein Generation. Kann. Ja, next, okay. So, die 8 Folgen Ripley, die gibt es auf Netflix. Da braucht ihr dann doch keinen VHS-Kassettenrekorder für. Und genau da bleiben wir auch noch ein kleines bisschen, bevor es danach dann nochmal rüber in unsere ÖR-Mediatheken geht.
Du hast bei Netflix was gesehen, was dich regelrecht verzaubert hat, habe ich gehört.
Das hat es. Eine wirklich kleine norwegische, also Miniserie, ja, bei gerade mal 5 Folgen, jeweils so um 30 Minuten, könnten wir auch von einem, weiß ich nicht, Mehrteiler sprechen oder einem etwas längeren, so knapp 3-Stunden-Film, der in 5 Häppchen unterteilt wurde. Midsommernacht heißt der und ist ja ganz genau eben auch auf Netflix.
Ich habe einen positiven Test gefunden und ich dachte, da kann doch nur Hanne in Frage kommen, denn wer soll es denn sonst?
Warte, Mama, was hast du gefunden?
Nein, ich war nur vorhin auf Toilette und da habe ich im Mülleimer zufällig einen Schwangerschaftstest gefunden und dann...
Mama, du hast den Test im Müll gefunden? Du kannst doch nicht den Müll von anderen durchwühlen.
Wir befinden uns auf einem norwegischen Familienfest, das dort wie in eigentlich allen skandinavischen Ländern gerne auch mal an Midsommer gefeiert wird. Da wird es dort oben im Norden ja wirklich dann kaum oder teilweise auch wirklich gar nicht mehr dunkel in der Nacht. Und das ist ein sehr beliebter Feiertag dort. Die Eltern Johannes und Karina, die Familienoberhäupter, wenn man so will, sind beide so Mitte 60 und erwarten ihre beiden Töchter Hanne und Helena zur Feier. Helena, die Jüngere, ist Single. Hanne soll mit ihrem frisch Verlobten samt zukünftiger Schwiegereltern anreisen. Dazu kommt dann auch noch der Onkel der Mädels, Hakan. Das ist der Bruder von Mama Karina. Der ist Ende 50 und hat seine neue Freundin dabei und die ist gerade mal 28.
Ich versuche mir das gerade stammbaummäßig, ich habe mir das hier so auf so einem Flipchart mitgezeichnet und ich wittere ein perfektes Rezept für gewaltiges Familienchaos.
Aber sowas von. Gerade eben schon gehört, Hannes zukünftige Schwiegermutter, die da im Bad irgendwo im Müll, das fand ihr Sohn gar nicht witzig, einen positiven Schwangerschaftstest gefunden hat. Natürlich glaubt sie direkt, ihr Sohn, der jetzt nun bald heiratet, würde Vater, sie würde endlich Großmutter. Aber? Naja, es ist halt alles dann doch ein kleines bisschen anders.
Der Schwangerschaftstest im Bad ist meiner.
Oh. Gratuliere, Sarah, das ist wundervoll.
Ja, Glückwunsch.
Was ist wundervoll?
Naja, weil sie doch schwanger ist. In welchem Monat genau bist du denn?
Was?
Ja, der positive Test ist von Hakans 28-jähriger neuer Freundin und Hakan mit seinen 58 wollte eine Sache in seinem Alter auf keinen Fall mehr und das ist Vater werden.
Okay, bis hierher ist es eine ganz normale Großfamilien-Chaos-Komödie. Was hebt sie von der Masse ab?
Zum einen der Ton, den das Ganze hat und zum anderen die Machart. Denn, und das ist jetzt kein Spoiler, das ist sozusagen die Präambel, mit der die Serie startet, Johannes und Karina haben die gesamte Familiensippe eigentlich hauptsächlich dazu eingeladen, um ihnen allen zu sagen, dass sie sich auseinandergelebt haben und sich nach 30 Jahren Ehe jetzt scheiden lassen wollen, mit Mitte 60. Dazu kommen sie aber nicht, weil das Leben, und zwar das Leben aller anderer um sie herum, an diesem Abend, in dieser Nacht, fortwährend eigene und auch immer neue Kapitel schreibt, die Geschichte der Eltern durchkreuzen und torpedieren. Also bei Hanne und ihrem Bilderbuchverlobten ist zum Beispiel nicht alles so rosig, wie es auf den ersten Blick scheint. Helena, die jüngere Tochter, hat aus Gründen ein nicht geringes Aggressionsproblem. Hakan mit Ende 50 und seine 28-jährige, jetzt auch noch schwangere Freundin werden halt völlig aus der Bahn geworfen. Die Schwiegereltern ins B tragen ebenfalls ein einigermaßen großes Geheimnis vor sich her, das irgendwann explodiert. Und dann wäre da auch noch Johannes Tochter aus erster Ehe und Hannes Ex-Freund, der dann noch mit seiner Mutter zusammen auftaucht.
Du hast eben gesagt, das sind 5x30 Minuten, also das klingt nach Stoff für 8 Staffeln von 20 Folgen.
Ja, und da kommen wir dann aber auch direkt zum, wie das Ganze hier gemacht wird, denn diese ganzen, in Wahrheit nur 5x30 Minuten, die wurden völlig unaufgeregt gedreht. Also so nach dem Motto, life is what happens while making other plans, und darum geht's letzten Endes. Und wie es zu all diesen Situationen kam, die hier dann in dieser Mitsommernacht crashen, das zeigt die Serie in kurzen, aber sehr on-point geschriebenen und gedrehten Rückblicken, bei denen du dann wirklich so einen Aha-Moment nach dem anderen hast. Wir sind also gleichzeitig hier Zuhörer einer Geschichte, werden aber beim Zugucken eben halt auch Beteiligte davon.
Das klingt jetzt wirklich so, als müsste ich das ganz dringend nachholen.
Das solltest du oder ihr als alte Skandinavien-Liebhaberinnen auf jeden Fall tun, allein schon wegen dieses traumhaften Hauses in Norwegen, was natürlich an einem See liegt.
Hör sofort auf, sonst packe ich meinen Koffer und bin die nächsten Wochen weg.
Jeder Mensch in Norwegen, wie wir wissen, besitzt ja ein eigenes Haus.
Ja,
und
ganz
einen,
Skandinavien.
Und einen
ja,
eigenen See.
Ja, definitiv.
So. Und genau so sieht das da auch aus. Ich kann mich mit dieser Entdeckung nicht selbst schmücken, sowas macht man nicht. Die Props muss ich an dieser Stelle weitergeben, weil ich es tatsächlich gar nicht selbst entdeckt habe, sondern diese Frau, die da in meiner Wohnung lebt, also die Retterin meiner Seele und Hüterin meines Herzens, die hat sie entdeckt, als ich mit meiner Tochter letzte Woche durch die Lombardei gereist bin. Das ist auch in Italien, liebe Anna.
Okay.
Und meinte dann, als ich zurückkam, so guck dir die mal an. Sie hatte sie in der Zwischenzeit geguckt und meinte, ich glaube, die wäre was für eine Stunde Film, und was soll ich sagen, sie hat natürlich mal wieder recht gehabt. Also, Mitsommernacht heißt das Ergebnis all dessen auf Netflix, bitte auch angucken.
Habe ich mir notiert, und von Netflix aus hopsen wir jetzt wieder nach Hause zurück in die Mediatheken von ARD und ZDF.
Da hast du nämlich tatsächlich noch zwei Serien gesehen, und wir meinen jetzt nicht die Staffel 3 von Bridgerton, die du zwar auch gerade suchtest, aber über die wir aufgrund der angesprochenen Sperrfrist diese Woche noch nicht reden können. Stattdessen reden wir über zwei Serien, die in den Mediatheken von ARD und ZDF zu finden sind. Eine israelisch-deutsche Koproduktion beim ZDF, die heißt Borders, und eine ARD-Serie, die gerade erst das Serienfestival in Cannes gewonnen hat, und die heißt Die Zweiflers. Ich sag mal, wenn eine deutsche Serie ein Festival im Ausland gewinnt und nichts mit der Vergangenheitsbewältigung von DDR- oder Nazi-Regime zu tun hat, dann ist das schon ein ziemliches Ausrufezeichen. Zu Recht?
Definitiv, auch wenn die selbstgelegte Messlatte tatsächlich hoch liegt, denn der Serienproduzent David Hader, der wollte mit Die Zweiflers nichts anderes machen als ein jüdisches Sopranos. Und das ist ihm auch ziemlich gut gelungen, denn die Serie, die behandelt und reflektiert jüdisches Leben in Deutschland im Hier und Heute und ist dabei aber auch so ein treffsicheres, sehr skurriles, warmherziges Porträt einer jüdischen Großfamilie in Frankfurt geworden.
Wer sind die denn, diese Zweiflers?
Wir bräuchten jetzt das von mir schon beschriftete Flipchart, mit dem ich eben versucht habe, die Familienverhältnisse in Mitsommernacht aufzuschreiben. Hier wird es noch ein bisschen komplizierter. Wir brauchen also quasi zwei Flipcharts nebeneinander. Denn die Zweiflers, also die Familie heißt Zweifler mit Nachnamen, die besitzen ein Delikatessen-Imperium im Frankfurter Rotlichtmilieu, und das wirklich in dritter Hand, in dritter Generation. Frankfurt, ja, sieht tatsächlich aus wie New York, und das allein finde ich schon großartig, dass man wirklich den Mut hat, aus Frankfurt New York zu machen und es auch zu schaffen. Drei Generationen, habe ich gesagt, sind aktuell in dieser Familie. Es kommt eine vierte dazu. Das Familienoberhaupt will die Firma verkaufen, sehr zum Entsetzen der Kinder und Enkelkinder, denn vor allem die Enkelkinder, die suchen gerade noch ihren Platz im Leben.
Klingt so ein bisschen auch nach Succession, was du so erzählst.
Nee, also jein, also Sopranos ist, also es gibt nicht so viel Tote.
Ja.
Die Enkel suchen ihren Platz im Leben, in der jüdischen Identität und auch in der Familie. Wir haben Enkel Samuel, der wird Vater, denn da kommt die angesprochene vierte Generation dazu.
Mhm.
Die Mutter seines ungeborenen Kindes ist eine nicht-jüdische schwarze Köchin, die weder konvertieren noch ihren Sohn nach der Geburt beschneiden will. Das alles wird mit so einer charmanten Lässigkeit erzählt, mit einem fulminanten internationalen Cast, unter anderem um den Broadway-Star Mike Burstyn. Aaron Alteras ist dabei, Sunny Melis. Und allein die Figurenzeichnung ist großartig, weil die sehr komplex sind. Ne? Die Großelterngeneration zum Beispiel, das sind natürlich Holocaust-Überlebende. Die werden hier allerdings nicht als Opfer dargestellt, wie sonst, sondern so als ambivalente Figuren. Natürlich mit Auschwitz als Schatten, aber nicht dominierend. Und in allen Belangen ist das wirklich eine Ausnahmeserie.
Aaron Alteras wohnt ja eigentlich auch hier bei uns.
Der ist heute nicht da.
Wenn er mal zu Hause ist, wohnt der auch hier in diesem Büro. Kein Witz. Die Zweiflers in der ARD-Mediathek, eine zweite Satire über jüdisches Leben gibt es obendrein in der ZDF-Mediathek, Borders. Das ist eine deutsch-israelische Koproduktion. Was ist jetzt Borders für eine Serie?
Die ist ganz anders als die Zweiflers, genauso brandaktuell. Und das ZDF hat extra noch ein Statement veröffentlicht, dass die Dreharbeiten dieser Serie vor dem 7. Oktober 2023 abgeschlossen waren. Ich weiß nämlich tatsächlich nicht, ob man die Serie sonst vielleicht doch anders gemacht hätte. Es geht um junge Israelis, die in einem Umfeld von Gewalt und Perspektivlosigkeit groß werden. Die Hauptfigur ist Avi, ein Jugendlicher, der sein Temperament nicht im Griff hat und sich bei einer Schlägerei in Jaffa mit einem arabischen Clan anlegt und mit dieser unüberlegten Aktion eine ziemlich große Sache lostritt.
Bis auf Weiteres, Avi, darfst du nicht mehr nach Jaffa kommen.
Was? Halt den Mund.
Wenn Avi in Jaffa gesehen wird, darf er angegriffen werden.
Mein Neffe hat sich die Rippen gebrochen.
10.000 zahlt Familie Bracha, Familie Abu Faris. Und zwar innerhalb von 48 Stunden. Das ist das Urteil. Allah sei mit euch.
Avi nimmt das erstmal so an, aber er entwickelt im Hinterkopf einen Plan. Er will zum Grenzschutz, um aus dieser gehobenen militärischen Position heraus den Arabern absichtlich und hochoffiziell das Leben schwer machen zu können.
Das klingt schon nach ziemlichem Clash zweier Seiten, die da aufeinander prallen. Was macht die Serie so gut?
Also dieses realistische Bild vom Leben in Israel, ganz wichtig, vor dem 7. Oktober. Man bekommt wirklich einen Einblick von der israelischen Gesellschaft und der Vielfalt. Es gibt Drusen, es gibt orthodoxe Ansichten, es gibt säkuläre Ansichten. Und dann gibt es noch diesen Handlungsstrang mit den kriminellen Machenschaften und den Drogen, die Gewalt, die alles dominiert. Der Druck, unter dem junge Leute stehen, sich beim Militärdienst zu behaupten, der kommt total gut rüber. Also was es auch heißt, beim Grenzschutz zu arbeiten. Die erste Folge, die heißt Wut und das beschreibt es ganz gut, denn Borders ist wirklich grausam hart und realistisch.
Okay, auch hier sind es wieder 8 Folgen und alle davon von Borders gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek. Und ja, euch raucht jetzt vermutlich einigermaßen der Kopf vor lauter Hausaufgaben. Da ist von grausam hart realistisch bis hin zu sehr niedlich und sehr lustig eine Menge dabei gewesen in dieser Woche. 2x Kino, 4x Streaming. Ich denke, da habt ihr ordentlich zu tun bis nächsten Mittwoch.
Dann gibt's wie gewohnt eine neue Eine-Stunde-Film mit einem hoffentlich furiosen Kinostart, dem dritten Teil der Mad Max-Neuauflage Furiosa. Und wir schauen nach Cannes zum gestern gestarteten Filmfestival und gucken, was die Kolleginnen und Kollegen dort dann schon so erlebt haben.
Die werden sicherlich da schon ein bisschen was berichten können. Wir kennen es ja aus eigener Erfahrung. Wenn man so das erste Wochenende hinter sich hat, dann hat man da an der Croisette eigentlich schon ganz gut was aufgeschnappt. Bis dahin lasst ihr euch bitte gut gehen in der Croisette eurer Wahl. Bewegt den Arsch zwischendurch auch mal nach draußen. Ne? Nicht immer nur vor der flimmernden Kiste hängen, sagen ausgerechnet wir. Ist das kontraproduktiv, was ich hier gerade mache?
Nee, die Leute sollen ja ins Kino gehen, da muss man rausgehen.
So.
Es sei denn, man wohnt in einem Kino oder unter einem Kino, aber das hat zuletzt Sally Hawkins in Fifty Shades of Water gemacht.
So, da rettet die Frau Wollner dem Herrn Westerholm erneut den Arsch. Macht's gut, passt auf euch auf, macht keinen Quatsch, bleibt gesund, guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache, es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.